Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und willkommen im Kulturkiosk. Ich bin die Lisa und...
Ich bin die Theresa.
Genau. Und uns gegenüber sitzt heute ein Multitalent. Kann ich das so sagen?
Kann man sagen.
Denn Thomas Stock ist Fotograf, Naturfilmer und Musiker. Meine Frage an dich gleich zu Anfang. Macht dir alles gleich viel Spaß oder würdest du schon sagen, dass du einen Bereich den anderen beiden vorziehst?
Das Problem ist, dass alles gleich viel Spaß macht.
Deswegen machst du wahrscheinlich auch alles.
Ja, manche Bereiche überschneiden sich natürlich auch jetzt wie Film und Musik. Es sind faszinierende Welten.
Was ist denn daran so faszinierend?
Die Kreativität, die man da einfach überall einbringen kann. Also Musik ist ja jetzt bei mir doch sehr viel im Jazzbereich. Und früher, ja, ich habe schon so die ganze Schule durch von Unterhaltungsmusik, Rockmusik früher in jüngeren Jahren. Aber letztlich ist alles auf Jazz rausgelaufen. Einfach die Kreativität, das Schöne, dass man zwar jeden Tag hintereinander dasselbe Stück spielen könnte, aber es täte jeden Tag anders klingen. Und mit anderen Musikern klingt es nochmal anders. Diese Interaktionen, dieses Reagieren, was schaffen aus einer gewissen vorgegebenen Struktur. Und das sehe ich auch im Filmbereich so. Bei Filmmusik ist es ja dann ähnlich. Man hat Vorgaben durch die Bilder. Aber was ich jetzt daraus mache, also was ich jetzt an Emotionen rüberbringen will, oder ob ich da, ähnlich wie bei Wagner oder so, für bestimmte Tiere Themen entwickle, die dann Wiedererkennungswert haben im Film. Also so diese Überlegungen, das ist einfach ungeheuer kreativ. Und auch die Möglichkeiten der Umsetzungen, ob ich es mit elektronischen Instrumenten mache oder mit Orchesterklängen. Also diese Bandbreite, das ist einfach faszinierend. Und das ist genau der Punkt.
Man kennt es ja, ich weiß nicht, ob ihr beide das kennt, wenn das so Filmszenen oder so, die mal durch andere Musik unterlegt werden. Mir wird es dann immer auf Instagram angezeigt, wenn irgendwie so eine Harry Potter Szene mit Harry Potter und Voldemort dann irgend so eine lustige Musik dahinter dann drüber gelegt wird und man weiß, wie viel Musik eigentlich ausmacht mit Bildern.
Ja, das habe ich auch schon öfter gesehen. Also ich kann das, ja, finde ich auch immer sehr witzig. Gucke ich mir gerne an tatsächlich.
Also da gibt's ganz interessante Experimente. Der Jan Haft zum Beispiel, das ist ja so in Deutschland einer der bekanntesten Naturfilmer. Und der hat so Experimente gemacht, dass er zum Beispiel Teile aus einem veröffentlichten Film hergenommen hat und die einem Musikkomponisten gegeben hat, der nur elektronisch arbeitet. Und die haben dann den Text weggelassen, alles. Und da sieht man dann nur die Filmszenen und dann die elektronischen und also ist faszinierend. Da kann man tolle Sachen mitmachen, ja.
Wie kam es eigentlich jetzt dazu, dass du dich für Fotografie, Film und Musik entschieden hast? Wann war der Startpunkt, dass du gesagt hast, dass du das auch beruflich machen möchtest?
Und das waren so ganz unterschiedliche Startpunkte. Mit der Fotografie ging es bei mir eigentlich los als Kind, da war ich 11 oder 12. Und zu meiner Zeit, also da hat man einfach wahnsinnig viel für später gelernt, weil es gab ja damals nur die analoge Fotografie. Das heißt, man konnte noch nicht schauen, wie wird das Bild, wenn ich es mache. Das hat man erst gewusst, wenn es entwickelt war. Ja. Und man musste also vorher... Das waren noch Zeiten. Und man hat sich natürlich noch ganz anders, also selbst wenn ich heute zurückdenke, als 10-Jähriger, 11-Jähriger, du hast ja nicht viel Taschengeld. Die Entwicklung war teuer. Also man hat sich schon sehr genau überlegt, welches Bild ich jetzt mache und welches nicht. Also diese Auswahlkriterien, die waren enorm hoch. Und man hat automatisch eigentlich das Auge geschult und natürlich auch das Wissen über die Einstellungen, weil man musste vorher dann einfach wissen, welche Belichtungszeit, welche Blende. Und das war am Anfang natürlich langer Lernprozess, aber so ging's Fotografieren eigentlich los. Und das Filmen, das war eigentlich schon immer irgendwo im Hinterkopf, so richtig losgegangen, vor 15 Jahren sowas. Und weil mich das Komponieren von Musik eigentlich immer fasziniert hat.
Du hast ja auch Schlagzeug studiert, habe ich gelesen,
ja,
oder?
Ja, richtig. Und ja, da kam eigentlich diese Liebe zur Komposition auch her, weil Schlagzeug studieren heißt Klavierpflichtfach als Nebenfach. Und muss man dann auch Abschlussprüfung machen. Und ja, so diese Fächerbreite, ich habe mir immer gedacht, so bei Musikgeschichte und das habe ich so auf die Prüfungen halt immer mal schnell so zwei Tage vorher angefangen, da bin ich durch zum Schauen, weil das Schöne natürlich beim Studium war schon immer, der Druck war eigentlich weniger als in der Schule, weil man immer gewusst hat, versaue ich eine Prüfung, dann habe ich nochmal eine Chance, dann schreibe ich sie nach und da war der Druck nie so da und das lief dann auch alles immer wunderbar beim ersten Mal. Aber ganz ehrlich, Musikgeschichte sind Sachen, die kann ich halt überall nachlesen. Also wenn ich jetzt irgendwas, dann zieh mein Handy raus und gehe auf entsprechende Seiten und schau mal kurz nach. Also das ist jetzt nichts, was man im Kopf direkt haben muss. Aber diese Tonsatzsachen, die haben mich immer sehr fasziniert und deswegen war auch für mich eigentlich der Schwerpunkt, mich haben drei Fächer beim Studieren interessiert. Das war Schlagzeug, Klavier und Tonsatz, also die Kompositionslehre einfach. Und irgendwo habe ich immer im Hinterkopf gehabt, ich mache mehr mit diesem Komponieren auch. Und dann war aber, mein Gott, wie es halt dann so ist, Familie, Kinder. Und dann ist erstmal Sicherheit wichtig. Geld verdienen und erstmal schauen, dass man die Kinder groß kriegt und dass die einen Beruf haben. Und das ist jetzt seit vielen Jahren der Fall. Und dann wird man natürlich freier. Und dann war eben dann so die Übergangsphase in der Arbeit selber, weniger Stunden machen, reduzieren, das andere aufbauen. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt müsste es eigentlich klappen. Und dann, hau ruck.
Und es hat funktioniert.
Es hat funktioniert.
nur eine kleine Anmerkung. Das mit dem weniger Druck ist so lange gültig, bis man den Letztversuch schreiben muss. Und dann hat man wirklich ganz viel Druck.
Dann, so weit ist es zum Glück bei mir nie gekommen. Also es hat immer gut gereicht für die erste Prüfung. Und ich glaube, ich bin auch so, ja, nee, kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Aber mir hat es gut getan. Der Kopf ist einfach freier. Und Sachen, auch die man jetzt nicht so intensiv gelernt hat, die fallen einem eher ein in der Prüfung, wenn einfach so im Hintergrund ist, die ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig.
Ich finde es nur faszinierend, dass man, wenn man Schlagzeug studiert, dass man auch Klavier studieren muss.
Oha.
Weil ich, ja, also.
Ganz wichtig.
Weil ich finde es so krass, weil für mich sind es so zwei komplett unterschiedliche Instrumente.
Beim Schlagzeug ist es. Denkt man mal zum Beispiel an die ganzen Mallet-Instrumente. Vibraphon, Marimbaphon, Xylophon.
Marimba ist dieses ganz große.
Marimba ist dieses ganz große.
Oder?
Da habe ich eins daheim auch, heute noch. Und ja, das sind fantastische Klänge. Also so richtig erdig, tief, warm. Ein wunderschönes Instrument. Braucht bloß immer so einen großen Raum, wo das auch atmen kann drin. In so kleinen Räumen ist es nicht so schön, aber eine Kirche zum Beispiel oder so ist unglaublich, der Klang. Und aber die sind ja alle aufgebaut wie ein Klavier. Ich habe praktisch versetzte Tasten. Hinten die zweite Reihe sind die schwarzen Tasten. Mhm. Vorne sind die weißen. Und also da ist es eigentlich 1:1 übernehmbar. Und denkt man mal an die Pauken. Das ist auch wichtig. Ich meine, als Schlagzeuger, man muss ja auch die Gehörbildungskurse schaffen. Jetzt, wenn ich kein Klavier oder so habe, klar könnte man sagen Marimbaphon und sonst was, aber das verstärkt halt den Effekt. Und am Klavier kann ich mir halt auch leichter mal Akkordverbindungen und so weiter hörbar machen. Und du musst ja dann auch in die Prüfungen, je nachdem, wie schwer das dann eben nach Jahrgangsstufe wird, mehrstimmig transkribieren. Da kriegst du dann irgendwas vorgespielt und du musst das aufschreiben und das ist halt nicht bloß einstimmig, sondern das können Akkordfolgen oder sonst was sein und du musst das halt raushören, was das ist. Und da ist Klavier schon sehr wichtig. Denk mal an die Pauken, dann da brauchst du ein gutes Gehör, weil Pauken zum Beispiel, die werden auf Töne gestimmt. Und zwar astrein, in Stücken sogar oft umgestimmt dann, in modernen Stücken, wenn man jetzt Mozart spielt oder so, dann habe ich immer mein G und mein C, das ist dann easy vom Stimmen her, aber bei modernen Sachen, da kann es sein, dass du unterm Spielen Radl fahren musst. Das heißt, du schlägst auf eine Pauke und die andere stimmst mit dem Fuß um, dann spielst du da drauf und stimmst mit dem anderen Fuß um. Und also du brauchst ein sehr gutes Gehör. Mhm. Und also Klavier, mir hat das wahnsinnig gut getan und jetzt natürlich sowieso, weil bei dem Filmmusik komponieren, mhm. bei mir hängt eine volle Klaviertastatur am Computer.
Ja auch.
Und wenn ich jetzt so Orchestersachen einspiele, dann kann ich halt einfach das direkt einspielen. Ich muss da nicht so fingermäßig eintippen, ja. sondern es geht halt einfach schneller und ganz anders. Und man kriegt da anders Verständnis für Musik.
Was mich nur noch interessieren würde tatsächlich, hast du das Klavierspielen gelernt, bevor du dich dazu entschieden hast, Musik zu studieren, also Schlagzeug zu studieren, oder war das eher so, nee. Okay, ich möchte Schlagzeug studieren, also muss ich jetzt Klavier lernen?
Ja, so ja. genau. Ja. So und ich habe auch Jahre vorher schon angefangen. Und weil ich schon eigentlich ziemlich lang vorher gewusst habe, dass ich das will. Und ich habe auch gewusst, dass es wird nicht jeder aufgenommen. Also damals war der Konkurrenzkampf enorm hoch. Also so an den Hochschulen in München haben damals an der Hochschule 30 vorgespielt in dem Jahr und in Augsburg waren es 18 und in München haben es 3 genommen und in Augsburg einen. Okay, und so war damals wenig. Die Situation und wer ja. eben nicht gut vorbereitet war und nicht bloß mal so ein Jahr vorher, ja ich will jetzt, da warst du ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu spät und nicht konkurrenzfähig, aber ich habe es Jahre vorher gewusst und habe während dem, ja, die letzten Jahre, ich glaube so ab der 11. Klasse, habe schon sehr intensiv angefangen mit Üben. Das heißt also, ja, so 2-2,5 Stunden jeden Tag neben der Schule her, Ferien und Wochenenden mehr und habe das dann durchzogen, also bis zum Studienbeginn. Damals war noch Wehrpflicht, die kam dann auch noch dazwischen. Aber auch da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl mit Kollegen, wenn man so will, mit Rekruten damals, als auch mit Vorgesetzten. Also ich hatte Grundausbildung Kempten, dann in Garmisch die Restzeit und wurde überall unterstützt. Ich konnte da überall mein Schlagzeug aufbauen und üben. Nach der Dienstzeit habe ich irgendwo einen Unterrichtsraum gehabt, da cool. stand mein Schlagzeug in der Ecke und während die anderen halt beim Bechern waren, habe ich geübt. Das Tolle war aber, die haben mir das nicht übel genommen, sondern ja. im Gegenteil. Also die haben das alle respektiert und von den Vorgesetzten immer unterstützt worden, muss ich wirklich so auch mal sagen. Also da.
Aber das ist wirklich schön, das habe ich auch noch nie gehört tatsächlich.
Nee. Ich glaube, die meisten trauen sich einfach nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das heute ist. Heute gibt es keine Wehrpflichtigen mehr. Ja. Es war damals natürlich auch eine ganz andere Situation mit den Wehrpflichtigen und ich glaube, dass denen das damals auch den Vorgesetzten, dass denen das entgegenkommen ist, wenn eben jetzt die Jungen nicht irgendwo bloß in der Kneipe gehockt sind. Also, so, wenn man es ja. jetzt mal, es war was Sinnvolles, das hat jeder gesehen, es war halt laut, das war der Nachteil. Aber es hat immer Lösungen gegeben und man muss halt fragen einfach, ja. Man muss sich auch trauen. Wenn man was will, dann muss man dafür sorgen, dass was vorwärts geht.
Und du machst jetzt deine Musik komplett alleine für deine Filme. Also, das heißt, du machst ja dein, wenn du einen Film drehst, machst, dann ist alles von dir. Also Musik, Schnittbilder,
bei meinen alles. Filmen ist alles komplett mit mir. Wenn ich jetzt anders irgendwie für andere arbeite, dann ist es ein Team, wo arbeitet. Und für meine Sachen ist es komplett Eigenbau.
Wie lange brauchst du denn für deinen eigenen Film, bis einer dann fertig ist? Ist das dann viel Zeit, die drauf geht? Ich habe recherchiert, ich glaube, zu einem Film hast du 3 Jahre gebraucht, 2 Jahre, bis er fertig war?
Also 3 bis 4 Jahre ist, wenn man allein arbeitet.
Das ist schon ja. krass.
Also naja, die gut. Produktionsteams, die machen das schneller. Und das kommt ja. natürlich auf die Themen drauf an. Also manche Themen, ich gehe halt gerade auf die Themen los, die man sonst nicht so sieht, aber die sehr zeitaufwendig sind und die man vielleicht gerade deswegen sonst nicht so sieht. Aber das sind 3-4 Jahre, also 1 Jahr Postproduktion und 3 Jahre, also man muss so sehen, wenn man jetzt sagt 3 Jahre, viele Filme sind ja auf bestimmten Zeitraum im Jahr beschränkt. Nehmen wir mal einen her, so einer der nächsten, der jetzt fast fertig ist, der heißt Wilma, Weidensandbiene Wilma, Leben, ein Leben hart am Limit. Und ja, diese Weidensandbienen, die leben innerhalb von 2,5 Monaten. Und 3 Jahre heißt, die kann praktisch 3 Jahre immer nur an diesen 2,5 Monaten an dem Film arbeiten, weil dann ist für den Rest des Jahres nichts mehr zum Filmen. Also wenn ich sage 3 oder 4 Jahre, dann heißt das praktisch, dass die Aufnahmen in der Regel auf ein Vierteljahr ungefähr im Jahr begrenzt sind und sich dann erst im nächsten Jahr wiederholen können. In der Zwischenzeit könnte man dann zum Beispiel an einem anderen Thema arbeiten. Ja, jetzt mein neuester, der jetzt rauskommt, der geht über das Leben, die Artenvielfalt an einem Fischteich. Und da war ich eigentlich fast das ganze Jahr da. 2 Jahre lang fast komplett.
Ja, schon krass. Ja, und man muss ja auch irgendwie sehen, dass du dich ja dann doch nicht auf eine Sache nur fokussierst. Du hast ja auch noch Alltag und andere Sachen. Ja, deswegen dauert es dann wahrscheinlich auch einfach.
Ja, genau. Ja. Aber es ist schon auch sehr zeitintensiv. Also in der Corona-Zeit jetzt zum Beispiel, da habe ich das besonders gemerkt, weil da war jetzt nicht so viel von außen möglich. Also so Störung, wenn man so will, in Anführungszeichen. Gibt ja auch viele angenehme Störungen im Leben, aber da war das halt alles sehr fokussiert auf Arbeit, weil und da war also, da habe ich die Filmmusik zu einem Film gemacht. Das war Fulltime-Job für 6 bis 7 Wochen, jeden Tag.
Was ja, war das also, für ein Film? Kannst du das sagen?
Ja, das ist der neue jetzt. Der ist eigentlich in der Corona-Zeit zum Hauptteil entstanden, dieser Teichfilm. Und da war 2 Jahre Corona und da hat sie das anboten. Der Teich, da wollte ich schon lange was drüber machen. Und als dann so Corona reingebrochen kam, eigentlich war ein ganz anderes Filmprojekt geplant in Tschechien drüben. Und da war auch schon ein Treffen ausgemacht mit den ganzen Leuten da, wo das zusammengelaufen wäre. Und dann wollte ich rüberfahren nach Tschechien und wollte mir das Biotop, also so diesen, da ging es eigentlich um einen Bach und dieser Ursprungsbereich, der liegt in Tschechien drüben und wollte mir das mal anschauen. Und dann war der erste Tag, wo die Grenze zu war. Mm, ja. Und dann hat es da oben schon krattert, Mist, das kannst du jetzt vergessen. Das wird in nächster Zeit nichts mehr, das Projekt. Und dann ist mir das mit dem Teich eingefallen. Das habe ich schon länger vorgehabt. Fahr seit Jahren an dem vorbei und das ist ein Paradies. Und dann habe ich den Besitzer angerufen und den Pächter angerufen und habe denen einfach mal so geschildert, was ich vorhab und dann das geklärt schnell und dann war eben, und in der Zeit habe ich dann auch da die Filmmusik schon angefangen im 2. Jahr, wo dann schon so, ja und jetzt habe ich ihn praktisch endlich, weil so viel anderes dazwischen kommen ist, fertig schneiden können, Feinschliff geben und mit den Schnitten hat man halt die Musik noch ein bisschen anpassen müssen. Und mit dem Film da wird jetzt nächstes Jahr noch, da steht noch ganz interessante Projekte an.
Das klingt natürlich spannend. Wo kann man denn deine Filme schauen? Also kann man das?
Bei Vorführungen, ja. Und gehen wir vielleicht gleich mal auf den Teichfilm jetzt ein, weil da kann jeder hinkommen. Hm. Da gibt es 2 ganz tolle Sachen. Die Uraufführung, die ist am 7. Februar im großen Rathaussaal in Fohnenstrauß. Und das ist öffentlich, da kann jeder hin und wird doch bestimmt noch entsprechend dann publiziert. Also das wäre der erste Schritt und das läuft nächstes Jahr alles zusammen mit dem Naturpark hier. Der hat 50 Jahre Jubiläum und das mache ich also mit der Stadt Fohnenstrauß zusammen und mit dem Naturpark. Und dann mache ich mit der Musikschule, meinem ehemaligen Arbeitgeber zusammen, dem Symphonieorchester, dem Weidner Symphonieorchester, und einen Naturpark zusammen am 7. Dezember in der Max-Reger-Halle.
Nächstes Jahr oder dieses Jahr?
Nächstes Jahr, was ganz was. Ja, große Projekte werfen ihre Schatten immer weit voraus. Also da steckt jetzt eine Menge Arbeit drin, da machen wir was ganz Besonderes. Großleinwand läuft der Film und Symphonieorchester spielt live meine Filmmusik dazu.
Ah, das ist cool.
Das heißt,
ist fast
dann
so
kommt
wie bei diesen Harry Potter Filmen.
Genau.
Ja, an das musste ich gerade denken, tatsächlich.
Also, das ist eigentlich ein Projekt, das ist fast einzigartig. Was man sehen kann, ist öfters mal so Stummfilm, Schwarz-Weiß und dann improvisiert einer dazu. Aber das ist ja kein Improvisieren dazu. Und das ist auch nicht, man lässt jetzt einen Film hinten laufen und das Orchester spielt irgendwelche Musik mit Naturbezug. Nee, die kriegen die kompletten Orchesternoten von mir ausgedruckt, studieren die ein.
Ja.
Und dann kriegt dann der Dirigent einen Klick aufs Ohr während der Filmvorführung und muss dann, das muss ja alles in Time sein, sonst stimmen ja die ganzen Pointen in der Musik nicht mehr. Das muss ja genau fitten mit dem Film. Und also der Aufwand ist immens, weil man alles anders nochmal neu mischen muss. Man braucht einen eigenen Saalmix, wo dann nur die Geräusche und der Text drauf sind. Die kommen dann über die Boxen. Und dann braucht es der Dirigenten ganz eigenen Mix, wo auch keine Musik drauf ist, aber auch kein Text oder so. Weiß noch nicht, das müssen wir jetzt noch abklären, wie man das jetzt, wie er das am besten braucht, ob er vielleicht ein bisschen Text drauf kriegt als Anhaltspunkt für die Pausen, dass er besser weiß. Ja, und dann kriegt er einen Einzähler im Klick und dann läuft der Klick weiter, bis die das erste Musikstück dann vorbei ist und so wälzen wir uns dann da durch. Und also er ist drauf gekommen, er hat mir dieses Jahr im Frühjahr angeschrieben und hat gemeint, du Thomas, wie schaut's denn aus? Ich bin gerade so auf der Suche nach was Besonderem. Wäre das nicht was? Obwohl ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, super.
Klar,
das natürlich. Ist eine absolut super Idee. Wer hat denn sowas schon mal erlebt hier? Also weit und breit mal was total Neues. Und ich glaube, das wird also eine recht spannende Geschichte. Ansonsten kann man die Filme natürlich, ich bin viel unterwegs mit solchen Filmvorführungen und bei Naturschutzbünden zum Beispiel auch Bund Naturschutz, LBV und Obst- und Gartenbauvereine sogar. Und auch da gibt es immer wieder mal die Möglichkeit, dass man so Filme sehen kann. Die sind ja da, dass sie gesehen werden. Ja, also.
Aber deine Filme liefen ja auch schon im Kino, habe ich gelesen.
Ja, das ist natürlich so eine, das war so eine Türöffner-Geschichte eigentlich, die aber ganz unerwartet kam.
Mhm.
Und
also bei den Filmen, soweit ich das gelesen habe, geht es ja um deine Insektendokumentationen. Ist das richtig?
Also ja, oder beim Sommer, Teich geht es um Vögel.
Ja.
Und ansonsten, ja, Insekten, das ist seit meiner Kindheit mein Steckenpferd. Mhm. Und also ich glaube, dass da meine Kenntnisse, ohne jetzt irgendwie das beschönigen zu wollen, aber ich meine, ich beschäftige mich seit Jahrzehnten damit und bin da wahnsinnig gut vernetzt. Also ich sehe so ein kleines Tier und kann eigentlich mindestens die Familie oder die Gattung, manchmal sogar die Art direkt sagen. Und also da brauche ich gar nicht lange überlegen. Ich kenne wahnsinnig viele Lebensgewohnheiten, Zusammenhänge und da kann man natürlich besonders gut auch Geschichten filmen, weil das ist Voraussetzung für Film. Das ist keine Fotografie, das ist eine ganz andere Welt. Für einen Film brauche ich Stories. Das ist eigentlich, da sind wir uns irgendwo ähnlich. Ja. Ihr braucht Geschichten und ich brauche Geschichten. Und nur ich muss die filmen können.
Ja, die Erzählweise ist bei uns einfach anders, würde ich sagen.
Ja, also genau. Bei mir, genau. Ich brauche die Filme dazu. Ich muss die Geschichten filmen können. Mhm. Ich kann sie nicht erzählen. Die Hauptaufgabe bei mir übernehmen die Bilder. Die Bilder müssen sprechen. Mhm. Und der Text ist dann nur irgendwo was obendrauf. Aber die Bilder an sich müssen die Geschichte schon erzählen. Und das ist wahnsinnig schwer, weil man muss ja erst einmal wissen, welche interessanten Geschichten gibt's denn überhaupt. Und bei diesen Kleinen, da ist vieles auch noch gar nicht so erforscht. Also ich habe Aufnahmen gemacht, die waren jetzt auch für Libellenkundler einmalig und sind noch nie beobachtet worden. Aber dass man da hinkommt, muss man erst einmal wissen, welche Geschichte man erzählen will. Und meistens wird dann die Geschichte größer, als man denkt. Und da haben wir, glaube ich, auch wieder was gemeinsam.
Ja.
Das ist, wenn man mal anfängt zu graben. Total, und bei mir ist es, wenn man mal anfängt zu warten.
Ja, ich glaube, du musst viel Sachen. Warten, oder?
Weil ja.
Du kannst ja nicht, ja. Du weißt ja nicht so, ich gehe raus und dann weiß ich, dass die Hummel dort sitzt und die macht genau das, was ich erwarte, sondern du musst ja wirklich darauf warten, dass sie etwas macht oder dass sie das macht, was du möchtest.
Das ist, denke ich, auch ein ganz guter Tipp für alle, die gute Fotos machen wollen. Für Filmer ist es eigentlich unabdingbar, aber ich glaube, die meisten machen den Fehler, die sehen Nehmen wir jetzt einfach, weil es ein beliebtes Motiv in der Fotografie ist, die sehen einen Schmetterling und sagen, den mag ich jetzt fotografieren, jetzt laufen sie dem hinterher. Ja, Krampf. Ja, kann in ganz seltenen Fällen zu einem guten Bild führen, aber viel wichtiger ist da eigentlich genau das Beobachten erstmal. Und der Schmetterling, der hat ja bestimmte Pflanzen, an die kommt er immer wieder zurück, weil vielleicht, weil ihm da einfach der Nektar besonders gut schmeckt, die Zusammensetzung, der Mix, der Drink ist einfach besonders gut und damit besonders anziehend. Und wenn man dann einmal so eine Wiese ein bisschen beobachtet, dann bekommt man die Stellen raus, wo das Objekt der Begierde sich gerne aufhält. Und dann postiere ich mich da und bewege mich nicht mehr und warte, während der weg ist. Und der kommt wieder. Zu 90% der Fälle kommt er wieder. Und dann bin ich aber nicht mehr Störfaktor. Aber jetzt mal generell, die meisten sehen nicht gut und die sehen mich als Umriss schon, wenn ich auf sie zukomme. Mhm. Wenn ich jetzt aber in einer fixen Position direkt vor dieser Pflanze jetzt zum Beispiel bin, dann fliegen die her und ich gehöre in dem Moment für die zur Natur. Also ich bin jetzt einfach ein Strauch, der vielleicht ein bisschen komisch ausschaut, aber ich bewege mich nicht. Also bin ich keine Gefahr und ich bin irgendwas, wo ihr Leben jetzt dann nicht durcheinander bringt. Und da kann man dann auch die schönen Aufnahmen machen. Und da bleibt er dann auch ewig sitzen. Und ob ich jetzt da Film oder Foto mache, ja, da kann ich jetzt wirklich tolle Aufnahmen machen. Also warten hat ganz viel, es ist so ein ganz wichtiger Faktor. Und vorausgehend immer beobachten. Beobachten ist das Allerwichtigste. Man muss lernen, Natur draußen zu lesen. Also zu verstehen, wenn ich ein Biotop sehe. Also oft sitze ich da bloß eine Stunde oder zwei und beobachte nur.
Hat auch irgendwie was Meditatives, finde
ja,
ich.
Ja.
Also kann ich ja mir sehr gut vorstellen, dass man da sehr zur Ruhe kommt auch.
Ja, oder für so ganz ungeduldige Menschen, die wären wahrscheinlich ganz kirre.
Ja, ich glaube, die würden vermutlich verrückt werden, ja.
Das ist auf jeden Fall was man lernen muss und lernen kann. Mhm. Und so kann man ganz anders Aufnahmen machen. Also später dann bei größeren Tieren oder so ist es ähnlich. Ein Tarnzelt, man muss sich schon sehr genau überlegen, wo man das aufbaut. Und jetzt bei Insekten brauche ich kein Tarnzelt, weil die sind nicht gut. Aber jetzt bei Vögeln zum Beispiel am Teich, das war eigentlich ein komplettes Tarnzeltprojekt.
Ah, interessant. Weil ja, sonst würden sie auch nicht mehr kommen, die Vögel, wenn die
Vögel sehen Bewegungen extrem stark. Mhm. Und alle Raubvögel sehen nicht nur Bewegungen, sondern die sehen die komplette Landschaft und sehen auch sofort Veränderungen da drin. Das heißt also, bei Singvögeln ist es relativ einfach, weil man einfach da sein muss, wieder bevor sie selber kommen.
Ja.
Und im Zelt sind alle Bewegungen verwischt für die. Mhm. Da ist also, wie wenn ich nicht da wäre. Aber bei Raubvögeln reicht ein Tarnzelt in der Regel nicht. Doppelt dreifach Tarnen.
Was heißt das dann, doppelt dreifach Tarnen?
Dass man sich irgendwelche abgebrochenen Äste, Zweige, sonst was sucht, die dann drumherum aufbaut, auftürmt, aufstellt, sodass, oder vielleicht sogar noch ein extra blätterartigen Überwurf übers Zelt und dann noch zusätzlich was davor zusammenklaubt.
Mit der Natur verschmelzen, ja.
Aber komplett verschmelzen dann, ja. Also bei dem Teichfilm ist mir's gelungen, da habe ich, also der Titel ist Der Teich und seine grauen Gesellen. Es geht also um Graureiher auch am Teich, aber es geht auch um, ja, ein bisschen ein pikanteres Thema, Fischotter.
Ach schön. Und, ja, der ist auch sehr beliebt bei uns,
ja,
das Thema.
Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache und habe da eben auch Interviews zu dem Thema drin. Aber die Graureiher, die sehen wie ein Raubvogel. Also ein Graureiher, so 50 Meter ist ungefähr die Fluchtdistanz. Das heißt zum Filmen halt viel zu weit weg. Und kann man schon mal zeigen, wenn man jetzt bestimmte Szenen braucht für einen Film, dass man sieht, dass mehrere wegfliegen oder so, dann bringt man eine Nahaufnahme nichts. Aber in der Regel mag ich ja Verhaltensweisen von denen zeigen und da brauche ich sie nah. Und ja, also da habe ich es geschafft. Graureiher habe ich zum Schluss so bei mir am Zelt gehabt, hätte rauslangen können und einen so am Kragen packen. Wäre kein Problem. Die waren zum Teil so nah da, dass sie die Naheinstellgrenze von meinem Objektiv unterschritten haben. Also es funktioniert, das sind Erfahrungswerte. Und da war es aber auch so, dass ich das Zelt zum Teil eineinhalb Wochen, zwei Wochen stehen habe lassen, immer am selben Fleck. Mhm. Und ich habe sogar die Uhr darstellen können. Also das ist auch ganz interessant, verändert sich im Laufe des Jahres immer wieder. Aber im Sommer, das war die Wellnessphase der Reihe, habe ich sie immer genannt.
Die Wellnessphase?
Das war total super. Die waren immer an derselben Stelle am Teich drei Wochen lang. Mhm. Und ich habe sogar die Uhrzeit gewusst, wann sie kommen.
Also konnte man sich die Uhr dann auch stellen?
Ja.
So, jetzt ist Wellnesszeit.
Ich bin immer vorsichtshalber eine Stunde vorher da gewesen. Aber ich habe mich darauf verlassen können. Spätestens eine Stunde später kommt der Erste. Und wenn der Erste unbedarft ist, dann kommt der ganze Rest nach. Und dann haben die da baden, schlafen. Also man hat dann richtig gesehen, wie dann bei Nahaufnahmen sieht man dann, wie das Auge so zugeht. Und also total witzig, habe ich noch nie gesehen. Die nehmen auch so Sitzpositionen dann ein. Wie habe ich das immer genannt? Schneidersitz. Also das schaut, habe ich auch noch nie gesehen bei Maria. Das war aber ganz üblich da in der Wellness-Oase da hinten. Also extrem interessant, ja.
Es ist ja wirklich faszinierend, weil ich meine, das kriegen wir so als normal Bürger gar nicht mit.
Also ich finde, man sieht manchmal vielleicht irgendwie einen Reiher so sitzen mal, wenn man irgendwo unterwegs ist auf der Landstraße. Aber Klar. Das ist schon das höchste der Gefühle. Aber halt dann auch, weil es von sehr weit weg, man sieht es halt nur, okay, da ist jemand. Aber so wirklich Verhaltensweisen bekommen wir ja überhaupt nicht mit.
Ich meine, man schaut ja ab und an so Naturdokus oder sowas. Ich meine, das hat, glaube ich, schon jeder gesehen oder Tierdokus.
Ja.
Und das ist dann schon, also es ist schon faszinierend und die Tierwelt ist super faszinierend.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe auch mal so eine Naturdoku, ich glaube, auf Netflix, kann das sein? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja, da gibt's
ja viele. Mhm. Und das war ganz, ganz witzig. Also eigentlich nicht witzig. Ja, vielleicht doch witzig. Ich bin mir nicht sicher, ob es witzig ist.
Du weißt noch nicht so ganz genau, wie du das einordnen sollst.
Genau. Da war so eine Maus. Also die haben so eine Maus gefilmt. Ich weiß nicht, welche Maus. Und die haben dann auch so Spannungsmusik quasi drunter gelegt. Und dann waren dann immer so andere Einstellungen mit so einem Skorpion. Mhm. Und da war immer so Spannungsmusik. Und man hat halt gemerkt, dieser Skorpion nähert sich der Maus. Und dann so, oh Gott, die kleine Maus, die wird gleich sterben. Ja,
gleich muss sie drin glauben.
Und dann hat die Maus den Skorpion einfach gegessen.
Oha!
Das war dann so dieser Plot-Twist. Und die hat da vorher so einen Schrei von sich gegeben, diese Maus. Also die hat richtig geschrien. Da war ich dann erstmal so, was ist das jetzt? Und dann hat sie diesen Skorpion angegriffen, weil sie war halt gegen dieses Gift immun. Und und dann dachte ich mir so, okay, was geht hier ab? Und das ist dann schon echt faszinierend, weil sowas würde man doch nie in der Natur einfach so beobachten, würde ich jetzt mal tippen, außer zufällig vielleicht, keine Ahnung.
Also das sind natürlich so Ergebnisse, was man im Filmbereich sehr oft macht. Man arbeitet mit Spezialisten in bestimmten Bereichen zusammen und die bringen dann solche Geschichten und sagen, habt ihr von sowas schon mal gehört? Und dann kommt man auf die Idee, aha, noch nie was gehört davon. Man schaut mal ein bisschen nach, recherchiert, hat da jemand schon was gemacht drüber? Und dann kommen solche Geschichten rein. Und das ist total cool. Deswegen ist diese Vernetzung mit Wissenschaftlern, mit Experten enorm wichtig, weil man da einfach über Zusammenhänge erfährt, die neu sind. Und also das ist so ein typisches Beispiel.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das Tolle. Man mag Sachen bringen, die noch nie jemand so gesehen hat.
Ja, genau.
Ich bringe mal ein anderes Beispiel und das ist durch Warten entstanden. Also bei mir, ich bin auch viel so Hochschulseiten zum Beispiel wahnsinnig viel unterwegs, weil viele Hochschulen in dem Bereich ihre neuen Forschungsergebnisse veröffentlichen und die darf jedermann einsehen. Man muss bloß wissen, wo man da, auf welche Hochschule, wer da veröffentlicht. Wien zum Beispiel veröffentlicht wahnsinnig viel DNA-Forschungen im Naturbereich. Also gibt's immer wieder ganze Menge neue, interessante Erkenntnisse. Aber bei mir so ein Beispiel mal, durch Warten. Libellen, gut. Und also das für heute, bis heute unerklärlich, das Verhalten. Großes Granatauge. Ist eine Kleinlibellenart mit orange-roten Augen. Legen ihre Eier gemeinsam, also das Weibchen legt die Eier zusammen mit dem Männchen unter Wasser ab. Und im Wasser lauern ja bekanntlich ganz viele Gefahren. Mhm. Unter Wasser schon die ganzen Larven zum Beispiel von den Gelbrandkäfern und so, die fressen sogar die Libellenlarven, also die Larven von Großlibellen, die ja selber richtige Fressmaschinen sind unter Wasser. Und ja, okay, aber scheint irgendwie ganz gut zu funktionieren. Wenn die hochkommen, kann es manchmal passieren, dass das Weibchen kommt meistens weg, das Männchen ist hinten dort. Nee, das Männchen ist interessanterweise oben auf, aber kommt meistens, also öfters mal nicht aus dem Wasser raus. Manchmal ist so eine Pflanzenteilung Kopf rum oder so beim Auftauchen und dann brauchen sie ewig raus zum Kommen. Und wenn sie zu lange im Wasser bleiben, sind die Flügel nass, dann können sie auch nicht mehr direkt abheben, die müssen auf den Pflanzenteil. Und wenn die jetzt durch die Strömung im Wasser ein bisschen abdriften, sind die plötzlich weit weg von jedem Pflanzenteil. Und jetzt Vorsicht, das ist jetzt nicht gelogen, kommt ein anderes Männchen angeflogen und schupft es im Wasser an, dass das in Richtung Pflanzenteil irgendwo kommt. Jetzt könnte man sagen, ja, das wollte es fressen, hat das, nee, Libellen fressen keine anderen, die im Wasser liegen. Ja, die fangen ihre Beute im Flug. Außerdem hat man ja gesehen, dass da überhaupt kein Bestreben da war, jetzt auf der Libelle im Wasser abzusitzen, sondern das war immer Anflug, wie Anschieben. Und dann war das nicht bloß einmal, sondern immer wieder. Jedes Mal, man wird dann natürlich dann ein bisschen hellhörig und jedes Mal, wenn man so eine Situation wieder sieht, wartet man und schaut, was passiert. Genau dasselbe wieder. Und im Jahr drauf hat sie es nochmal wiederholt. Und das ist aber ein total unsinniges, unerklärliches Verhalten, weil Libellen sind überhaupt keine sozialen Wesen. Mhm. Jede lebt für sich allein. Wie kommt jetzt da, also was, wie kann man das Verhalten deuten? Und das Interessante war dann sogar noch die Zusatzerkenntnis, das scheint mit der Augenfarbe eine Rolle zu spielen. Dann gibt's nämlich die, wie heißen denn diese kleinen roten mit schwarzen Beinen? Die Adonis-Libellen.
Adonis?
Ja, die Adonis-Libellen. Und die haben auch rote und orange Augen, aber der Hinterleib ist nicht blau wie bei der vorigen Art, sondern auch komplett rot. Scheint keine Rolle zum Spielen, die Augen scheinen eine Rolle zum Spielen, die Augenfarbe, denn wenn so eine Adonis-Libelle im Wasser gelegen ist, ist auch wieder ein Männchen der anderen Art kommen und hat das angeschoben im Wasser.
Also irgendwie ist das schon süß.
Ja, ich habe dann Hilfestellung.
Ich habe dann also, weil ich meine Funde, also meine besonderen Funde, seltene Arten und so, die melde normalerweise immer ans Landesamt für Umwelt. Und die haben also so für jede Insektengruppe haben die Experten drin. Und dem habe ich drei neue Arten gemeldet, die hier durch den Klimawandel jetzt neu dazukommen sind, die es hier noch nicht gegeben hat. Und hab dann das Verhalten da angesprochen. Und das ist ja ein studierter Biologe und mit Hauptaugenmerk auf Libellen. Und der hat bloß gesagt, ja, er weiß auch nicht, wie er das Verhalten deuten soll. Mhm. Und da wird viel gestritten und debattiert, immer noch innerhalb der Wissenschaft drüber, ob jetzt so ein Insekt auch irgendwo in gewisser Weise eine Art von Mitgefühl entwickeln kann oder nicht, oder
wir wissen es nicht.
No one knows. Aber das sind so Sachen, wo dann auch eingefleischte Experten sagen, habe ich noch nie beobachtet, ist einfach was ganz anderes, ja. Interessant auf jeden Fall. Also man stößt da immer wieder auf solche Sachen durch Warten einfach. Ja. Beobachten und warten und analysieren. Also man muss schon irgendwie dann auch das Wissen drum haben und sagen, das ist jetzt was Einzigartiges, was da gerade vor mir passiert.
Vor allem, wenn du das dann siehst, dann musst du ja nochmal warten, damit du das ja nochmal sehen kannst, weil einmal
kann ein Zufall sein. Mhm.
Genau.
Mehrmals wird ein Zufall immer unwahrscheinlicher. Genau. Ja, also schwierig.
Ja.
das jetzt einzuordnen.
Ja.
Aber extrem interessant.
Total.
Auf jeden Fall, ja.
Aber Stichpunkt Klimawandel hast du ja schon angesprochen. Macht dich das persönlich auch traurig irgendwie, dass, weiß ich nicht, dass mehr Arten irgendwie vom Aussterben bedroht sind und wahrscheinlich auch schon Arten ausgestorben sind? Oder wie nimmst du das dann so wahr als Naturfilmer und Fotograf?
Ja, uns geht mit jeder Art, die verloren geht, gehen uns auch Chancen verloren. Also, ich meine, als Naturfilmer, als Naturfreund sieht man das Ganze vielleicht emotional ganz anders als der Großteil der Menschen. Aber wenn man es jetzt mal einfach für Otto Normalverbraucher auf eine Formel runtergreifen soll, sagen wir doch mal so, es stimmt mich traurig, dass auch die Art Mensch aussterben wird, wenn wir so weitermachen. Und wir haben kaum mehr eine Chance. Also wir sind eigentlich schon übers Limit raus. Das macht eigentlich traurig, wenn schon das nicht traurig macht, dass das Artensterben so groß ist. Und vielleicht auch für Otto Normalverbraucher, in vielen Arten liegen viele Chancen auch für uns. Ich mag zum Beispiel mal bloß daran erinnern, wo die medizinische Forschung momentan ihr Augenmerk drauf unter anderem hat. Wir haben ein großes Problem mit Antibiotika. Und zwar, wir haben immer mehr multiresistente Keime und wir haben eigentlich keine Antibiotika mehr, die wirken. Wir haben die letzten zwei, wurden, glaube ich, noch zurückgehalten, die wirksam waren gegen multiresistente Keime. Die musste man jetzt freigeben für die Geflügelzucht, weil in diesen großen Geflügelfarmen der Bakteriendruck so groß ist und die multiresistenten Keime so stark vorhanden, dass man jetzt also die letzten Reserven, die noch da gewesen wären, drin verheizt. Das heißt also, die werden auch unwirksam gegen multiresistente Keime, denn wenn die eingesetzt werden, dann dauert es nicht lang, vor allem unter solchen Zuständen, dass sich multiresistente Keime bilden und die gelangen dann mit dem Kot wieder auf die Felder und damit mitten unter uns. Also wir haben da ein riesiges Problem und wer hält her für die Forschung? Tiere, die extrem starke Abwehrkräfte haben. Also Ameisen zum Beispiel wird geforscht, weil bei denen leben zum Teil über 1 Million Individuen dicht auf dicht. Und die werden ja kaum krank.
Ja.
Und die haben schon ihre Konzepte, also Kranke werden zum Beispiel, wenn sie nicht mehr geheilt werden können oder so, die werden praktisch Art friedhofmäßig entsorgt aus dem Bau. Aber trotzdem, ich meine, da sind ja so viele da, die trotzdem krank sind und jetzt nicht die Anzeichen haben und. Aber es gibt da keine Pandemie in dem Staat. Mhm. Und also haben Ameisen enorm starke, es wird jetzt eben erforscht, welche Stoffe im Körper sorgen dafür, dass die Abwehrkräfte so groß sind. Und sind die für einen Menschen dann, sind die übertragbar? Und das ist genauso beim asiatischen Marienkäfer zum Beispiel, eine invasive Art. Und bei dem auch, also so, da war lange die Diskussion, stirbt unser 7-Punkt aus wegen dem Ding. Wahrscheinlich wird es nicht der Fall sein, weil Nahrung, Blattläuse gibt's genug und die vermehren sich dermaßen schnell. Aber das Problem, das einzige Problem ist eben, die fressen auch die Larven gegenseitig. Also der 7-Punkt frisst auch die Larven vom asiatischen Marienkäfer und umgekehrt frisst eine Larve vom asiatischen Marienkäfer eine Larve vom 7-Punkt. Dann hat sie eine schmackhafte Nahrung gehabt, frisst aber die Larve vom 7-Punkt, die Larve vom Asiaten, dann stirbt sie dran. Weil der vollgepumpt ist mit Krankheitskeimen. Und das sind jetzt eben, der hat diese Stoffe im Körper, die diese Krankheitskeime gar nicht zum Tragen kommen lassen. Und das ist wieder das Interessante für die Medizin. Welche Stoffe sind es, die verhindern, dass diese brutale Menge an Krankheitskeimen bei dem Asiaten überhaupt keine Rolle spielen? Mhm. Und sind jetzt nur mal ein paar wenige Beispiele, wie wichtig einzelne Arten für uns Menschen sein können. Und ich glaube, so versteht vielleicht die Normalbevölkerung besser, worum es da eigentlich geht.
Hattest du schon mal eine gefährliche Begegnung mit einem Tier?
Also wirklich gefährlich, erschrocken bin ich mal ohne Ende. Aber ich hatte mal eine Wildsau in der Nacht direkt neben mir. Das war erst dieses Jahr und die war ziemlich groß. Aber ich habe eigentlich keine Angst gehabt. Das war zu meinem neuen Filmprojekt, da war ich dieses Jahr viele Nächte draußen. Das war viele Nachtaufnahmen. Und das war an einem Waldrand und wo das dann so in Juli reinging und der Mais schon ein bisschen höher war. Da hat man schon gedacht, da könnte es unter Umständen Wildschweinbegegnungen geben. Jetzt ist bloß das Unangenehme. Also nachts allein draußen ist eh schon.
Es ist schon gruselig.
Aber das waren ganze.
Muss ich jetzt auch nicht haben unbedingt, wenn sie es vermeiden lässt.
Kann ich aber den Tipp geben, es schwächt sich immer mehr ab, je mehr man es macht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber das ist eine ganz komische Situation. Du hast einen Quadratmeter vor dir ausgeleuchtet und dadurch, dass der ausgeleuchtet ist, weil sonst kannst du nicht filmen, ist unten, also um dich rum, alles finsterste Nacht.
Ja.
Weil das ist so dieser Effekt, ich schaue ins Licht und wenn ich dann auf das, auf die Bereiche schaue, die außerhalb, da sehe ich überhaupt nichts mehr. Aber du hörst natürlich Geräusche. Da waren auch Rehe bestimmt drin, weil es ab und zu knackst hat dann am Waldrand und so. Und einmal ist dann eben so eine Wildsau raus, die muss im Ton nach doch ziemlich groß gewesen sein. Die war, also so das Ohr entscheidet dann, wie weit der Abstand ungefähr. Ich hätte mal sagen, 20 Meter gesehen habe ich nichts von ihr. Ich habe mir zwar gedacht, hoffentlich mag, aber ich habe dann eigentlich gesagt, was will die von dir? Da hinten ist ein Maisfeld, die kommt da raus, die hat keine Jungen jetzt um die Zeit.
Wann kriegen die ihre Jungen?
Im Frühjahr und im Herbst.
Und im Herbst. Ja. Okay, also war da schon mal nicht die Gefahr da.
Und da wäre die aber auch nicht zu mir her. Normalerweise riechen die mich. Gut, wenn der Wind ungünstig steht, dann kann es natürlich schon mal passieren, dass sowas, aber nicht zu der Jahreszeit. Die war halt auf Nahrungssuche und die ist so an mir vorbei und das war's dann. Nach kurzer Zeit nichts mehr gehört. Aber einmal bin ich erschrocken, also da hätte ich fast einen Herzschlag gekriegt. Das war ein Biber, aber ein Biber, das muss ein Uralter gewesen sein, in einer Größe. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Breit so, also so ein Gerät mindestens mit Schwanz eher noch größer, so 1,30, 1,50 und Riesenkörpermasse. Und ich bin da durch so ein Biotop und da war es alles sehr feucht und dann viele so Sträucher und so. Und unter einem ist der gekockt und hat scheinbar ausgeruht oder so. Untertags, interessanterweise, die sind ja meistens nachtaktiv. Also mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet und habe da eine seltene Hummelart entdeckt und mache mich gerade fertig zum Kamera fertig. Auf einmal tut es einen Schlag hinter mir. Ich habe gedacht, da kommt der ganze Wildsauherde raus aus dem Busch. Das hat Tarn. Also er wirklich dachte, das ist so das Geräusch. Jetzt werde ich angegriffen von irgendwas Größerem.
Oh Gott.
Und der war aber zum Glück genau in die entgegengesetzte. Der hat selber, war selber erschrocken. Und da war dann so eine Wasserlinie, da ist er dann, da habe ich dann gesehen, was das für ein Ding war. Da ist er dann geschwommen und hat sie entfernt. Der ist selber, also wahrscheinlich, wir sind beide zu Tode erschrocken. Aber so ein Biber habe ich noch nie gesehen. Also der wirklich uralt. Ich möchte nicht wissen, was der gewogen hat.
Ja gut, da würde ich auch erschrecken. Ja. Ich würde auch mal sagen, können das mal so abschließen. Genau, wir bedanken uns natürlich, dass du
danke, dass du dir Zeit genommen
für
hast.
Für das angenehme Gespräch hier.
Es ist so ein bisschen auch so Klimawandel, Klimaschutz, Natur, ein bisschen ausgeschweift. Ach, das hat alles noch mit Kultur zu tun, ist doch logisch.
Passt. Gehört aber ja letztlich alles da auch
Natur,
mit rein.
Kultur, das ist alles, das gehört alles in einen Topf und ich meine, du filmst die Natur, also dürfen wir auch über die Natur reden.
Natürlich.
genau, und natürlich wieder danke an alle ZuhörerInnen, die bis hierher durchgehalten haben. falls ihr Lob, Kritik oder Themen oder auch Gastwünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de oder einfach auf Instagram kulturkiosk. _der_Podcast. Damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.